Guten Morgen. Ich glaube, weiß nicht, ein bisschen leiser geht vielleicht. Ich weiß nicht, wenn es für euch akustisch okay ist. Ich komme mir so vor, als wenn es mega laut ist. Guten Morgen. Wer von euch hat denn schon gewählt? Ja, okay. Wer von euch hat in den letzten 2, 3 Wochen doch die eine oder andere Dokumentation, Bericht über Politik sich angeschaut, angehört? Wen hat das interessiert im Fernsehen? Ja, okay. Wer hat sich manchmal auch ein bisschen Sorgen gemacht, wo das alles hinführt? Ja, genau. Ja, das mit der Wahl ist schon eine Sache. Ist ja auch eine wichtige Sache. Ne? Das ist eine wirklich wichtige Sache. Und wenn man so die Politiker hört, hört man auch immer wieder, wir wollen gestalten oder wir wollen mitgestalten. Die wollen mit unserem Land was machen. Ist grundsätzlich auch in Ordnung, denn das soll Politik ja auch tun. Und wir sind gerufen, auch unseren Willen kundzutun und mitzuwählen. Wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl und sollen unterstützen, sind einbezogen, dass in diesem Land gestaltet wird. Tja. Und so dieses Wählen, Gestalten hat uns eine ganze Menge beschäftigt, manchmal auch vielleicht Sorgen gemacht. Und nun möchte ich aber den Blick darauf wenden, auf jemand anders, der schon immer gestalten wollte, der schon immer auch zur Wahl aufgerufen hat und bei dem wir auch wählen möchten. Möchte auf Gott den Vater schauen. Gott hat den Menschen mal geschaffen und hatte eine Vision, hatte einen Herzenswunsch, was er sich mit diesem Menschen wünscht. Er hatte diesen Herzenswunsch, ein Gegenüber zu haben, ein Wesen zu haben, mit dem er wirklich nah ist. Und dass es nicht einfach nur irgendwie nett ist, sondern ein Wesen, mit dem er eins werden kann, das ihn versteht, mit dem er sich verbinden kann. Und dazu hat er einen richtig guten Platz geschaffen, den Garten Eden. Ja, und ich denke, wahrscheinlich werden die meisten wissen, wie die Geschichte weitergeht, dass sich dieser Herzenswunsch Gottes nicht erfüllte. Dieser Herzenswunsch Gottes erfüllte sich nicht. Es gab nicht diese innige Gemeinschaft, jedenfalls nicht lange. Es gab nicht, dass sich sein Wille erfüllte, dieses gemeinsamen Weges und dieses Gegenüber zu haben. Ganz im Gegenteil, Tod kam in diese Beziehung. Es kam der Sündenfall, es kam der Tod, der Mensch und Gott gingen auf einen gehörigen Abstand, der Mensch war geistlich tot nach dieser Aktion verloren. Und auch das, was dem Menschen gegeben war, Gottes Ebenbild zu sein als Mann und Frau, war so nicht mehr gegeben, sondern verzerrt, zerbrochen, beschädigt. So hatte Gott es sich nicht gedacht. Aber Gott hat seine Vision nicht aufgegeben. Der Herr hat seine Vision nie aufgegeben. Und auch wenn man vielleicht denkt, was wird der Mensch wohl tun, was wird der Mensch wohl machen, wer die Bibel bis zum Ende liest, liest, dass Gott sein Ding am Ende durchsetzen wird. Am Ende der Bibel liest du, es wird eine neue Erde geben mit einem neuen Menschen. Ein Mensch, der neu ist. Wo kommt der her? Meine Predigt trägt heute den Titel in den Sieg Jesu, in den Sieg Jesu hinein. Gott hat seine Vision nie aufgegeben. Er wünscht sich diesen Menschen, der mit ihm zusammen ist, diesen Menschen, der ihm ähnlich ist, wo er sein Bild drin sieht, und der mit ihm leben will, Ich lese euch mal eine Stelle aus dem Kolosserbrief vor, Kapitel 1, die Verse 25 bis 27. Ihr Diener bin ich geworden, schreibt Paulus, durch den Auftrag, den Gott für mich gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern. Nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Mensch ist auf große Abwege geraten und der Feind, der Teufel, hat sein Möglichstes getan, um das Ganze möglichst zu torpedieren. Aber nochmal, Gott hat seine Vision nicht aufgegeben und hat seinen Besten geschickt. Er hat seinen Sohn geschickt, den Menschen zu sich zurückzuholen, welcher Mensch denn will. Und dabei geht es nicht nur darum, dass es zwischen Gott und dem Menschen dann Frieden hat. Gott will mehr als Frieden. Gott hat einen Herzenswunsch, Gott hat einen Herzenswillen. Er möchte diesen Menschen haben, den er sich gewünscht hat. Einen Menschen, der ihm ähnlich ist. Einen Menschen, der ihn liebt, der seinen Willen tun will, der sein Mensch sein will. Und das ist eine Kernfrage heute in dieser Predigt. Wie weit ist diese Vision Gottes bei dir angekommen? Ja, Herr, ich möchte dein neuer Mensch sein. Ja, Herr, ich möchte dein neuer Mensch sein. Gott hat sich gesagt, ich möchte einen anderen Menschen haben, als das, was in der Breite über den Erdball läuft. Ich möchte einen Menschen haben, der mich liebt, in dem ich mich wiedersehe und dass Christus in ihm Gestalt gewinnt. Dafür hat Jesus das Kreuz auf sich genommen. Dafür. Er hat die Sünde besiegt. Das können die meisten wahrscheinlich so sagen. Ja, genau, am Kreuz hat Jesus die Sünde besiegt. Aber was ist denn Sünde? Sünde heißt Zielverfehlung, dass der Mensch nicht zu dem Ziel kommt oder sich eben an diesem Ziel orientiert, was ihm eigentlich gegeben ist, nämlich Gott selbst. Von Gott wegzuleben, ohne Gott zu leben, sich selber zu erfinden, sich selber zu gestalten. In den heutigen Tagen haben wir die absurdesten Gedanken, dass man gar meint, an den Geschlechtern rumzuschrauben. Dass jemand als Frau geboren wird und dann sich denkt, ich bin eigentlich doch eher ein Mann oder vielleicht auch irgendwas dazwischen. Das nennt sich dann quer und was ich wie, dass man sogar, dass mancher so weit gegangen ist, selbst an diesen Größen rumzuschrauben. Der Mensch will sich selbst verändern, will selbst sich gestalten. Auch die Kommunisten haben das versucht, dass sie einen anderen Menschen haben wollten. Die Nazis haben es versucht, haben von dem neuen Menschen geredet und dachten, den gestalten zu können. Immer wieder ist das aufgetaucht, dass der Mensch sich selber zu einem eigenen Menschen machen will. Aber Gott will seinen Menschen haben. Was macht diesen Menschen aus? Was macht diesen Menschen aus, den Gott sich wünscht? Ich lese euch mal ein paar Verse aus Matthäus 5, die es, glaube ich, ganz gut beschreiben und zum Kern führen. Da heißt es, Verse 43 bis 48 in Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen, spricht Jesus hier. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für einen Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Darum sollt ihr vollkommen sein. Das ist irgendwie ein schwieriges Wort, oder? Ihr sollt vollkommen sein. Hallo, ich bin doch nur ein Mensch. Aber wenn ich diese Verse hier sehe, ist es sehr interessant, in welchem Zusammenhang das Wort Vollkommenheit hier steht. Es steht im Zusammenhang mit Liebe. Mit die zu lieben, die mich nicht lieben. Das ist der Zusammenhang. Das ist hier heißt, ich sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt aufgehen über Böse und Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Damit wird Vollkommenheit hier in Verbindung gebracht. Eine Liebe, die nicht fragt, hast du mir genug gegeben? Eine Liebe, die nicht fragt, hast du mich auch geliebt? Warst du freundlich zu mir? Eine Liebe, die aus Gnade liebt. Die aus Gnade liebt, die zuerst liebt. Auch den, der böse ist, auch den, der ungerecht ist. Das ist der Kern dessen, wozu Gott uns hinbringen möchte. Zu Liebe. Er ist Liebe. Das ist ganz interessant. Es gibt sehr, sehr viele Namen in der Bibel von Gott. Ich könnte jetzt bestimmt 30, 40 aufzählen und hätte eben noch nicht alle genannt. Es gibt sehr, sehr viele Namen Gottes, aber es gibt nur ein Ist oder zwei. Gott ist Gott, gibt es, und Gott ist Liebe. Gott ist Liebe, wie seine tiefste Substanz. Und wenn wir ihm gleich sein sollen, wenn wir sein Ebenbild sein sollen, wenn wir seine Kinder sein sollen, dann muss Liebe bei uns auch eine ganz fundamentale, ganz, ganz große Rolle im Kern spielen. Und eine Liebe, die anderes liebt. Die das einen nicht liebt. Es gibt im Römerbrief eine Stelle, das war vor einigen Jahren auch mal eine Losung, die heißt es, lass dich nicht, aus Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Eine Anwendung. Überall begegnet uns Böses in verschiedener Weise. Und wie stehen wir dagegen? Die Stärkeren, die mehr Recht haben, die besser geforscht haben, weil der Verstand stark ist. Oder wir schlagen zuerst zu, Angriff ist die beste Verteidigung. Es gibt viele Arten und Weisen, wie der Mensch dem Bösen begegnet, vielleicht auch durch Hartmachen, durch Rückzug, durch Ignoranz. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, menschlich gesehen. Aber die Bibel sagt, überwinde das Böse, was dir begegnet, mit dem Guten. Und Jesus liefert uns dafür immer wieder ein Vorbild, dem Bösen mit dem Guten zu begegnen. Weiter in der Liebe, weiter in Freundlichkeit zu bleiben, in Vergebung zu bleiben, in Respekt zu bleiben, die uns fluchen, zu segnen. Das mag uns manchmal anstrengend vorkommen, weil unser Fleisch, unsere innere Natur eigentlich das nicht mag, nicht will. Warum? Weil jeder von uns kommt aus dieser Trennung von Gott, deswegen haben wir da zuerst keinen Zugang zu. Aber je mehr wir uns mit Gott verbinden, je mehr wir uns von ihm verändern lassen, je mehr unser alter Mensch am Kreuz stirbt und Gott unseren neuen auferwecken kann, umso mehr können wir da reinkommen, dass wir eben auch lieben, die uns nicht lieben und damit da hineinkommen. Die in den Sieg Jesu hineinkommen. Das ist mein erster Punkt. Jesus ist für uns eben an das Kreuz gegangen. Und Vergebung ist natürlich ein Kernbegriff, aber sich wirklich daran anzudocken, damit eins zu machen, warum er das eigentlich getan hat. Und natürlich befreit er uns zuerst von der Sünde, aber das ist auch ein Stück, ein abstrakter Begriff. Wie wird das denn Wirklichkeit in meinem Leben? Was meint das denn genau in meinem Leben? Und es ist eben genau das, was ich gerade versucht habe zu erklären, versucht habe darzustellen. Aus Dingen, die falsch sind, raus, aber eben zu dem hin, wohin denn? Zu dem, was Gott will. Herr, ich möchte dein Mensch sein. Ich möchte ein Mensch sein, der in dieser Weise liebt, wie du auch liebst. Ich möchte mich zu diesem Menschen verwandeln lassen. Bist du dazu bereit? Weil es geht um nicht weniger als um deine Persönlichkeit. Es geht um nicht weniger als um deinen Willen, deine Freiheit. Wie fühlt sich das für dich an, wenn du sagen würdest, ja, Herr, ich möchte dein Mensch sein, verwandle mich nach dem, wie es dir gefällt. Hast du schon ein Vertrauen, dass da das Beste rauskommen könnte für dein Leben? Weil er ist ja ein Vater, der seine Kinder liebt. Und wenn ich als irdischer Vater meine Kinder schon liebe und wünsche, dass es ihnen gut geht, wie viel mehr er? Wie viel mehr er, dass er sich wünscht, dass es dir gut geht? Wie viel mehr er? Ich habe das gemerkt, dass das einen ganz eigenen Entschluss braucht. Weil das eine ist, Werte von Gott zu akzeptieren, Gebote anzunehmen. Und dass es ein eigener Schritt ist, das zu sagen, ja, Herr, forme du meinen Menschen. Nimm mich wirklich hin. Forme mich, dass ich dein Mensch bin. Und dieser Mensch, der dann Licht ist. Jesus, es gibt ein paar, auch gerade in diesen Stellen, und es ist auch sehr in diesen Zeiten, und es ist auch sehr gesund, werde ich immer wieder auch durch die Bibel erschüttert, dass manche Aussagen der Bibel mich nochmal mehr treffen, als sie mich vorher getroffen haben. Und eine Aussage, die mich immer wieder mehr trifft, als das früher der Fall war, es sind Stellen, wo Jesus zu manchen Leuten sagt, ich habe euch nie gekannt, ihr habt vergessen, den Willen des Vaters zu tun. Boah, wo es aber eigentlich Leute sind, die eigentlich Ja zu ihm sagen, die irgendwie für ihn sind und dann plötzlich weist Jesus auf etwas hin, ich habe euch nie gekannt, ihr habt vergessen, den Willen des Vaters zu tun. Und dann kommt natürlich die Folgefrage, ups, was ist denn der Wille des Vaters? Und ich möchte sagen, dass es genau das ist. Vater, ich komme in deinen Willen, dein Mensch zu sein, ganz und gar. Wie fängt Jesus das Vaterunser an? Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Geheiligt dein Name, du bist Gott. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Du zuerst. Er gibt ihm dieses zuerst. Du zuerst. Und gibt sich hin. Und so, und das ist auch das Bild, was der Gottessohn hinterlässt, was wir im Neuen Testament lesen. Ein Mensch, der dient. Ein Mensch, der nicht für seinen Willen, sondern für den Willen eines anderen, nämlich für den Willen des Vaters, unterwegs ist. Der fragt, Vater, was willst denn du? Und bis in Gethsemane. Und das war kein Kadavergehorsam. Das war kein Angstgehorsam, sonst was. Das war ein freier Gehorsam. In Gethsemane hat Jesus die Freiheit und sagt, Vater, kannst du diesen Kelch an mir vorbeigehen? Er wusste dieses Kreuz. Und das Kreuz war für Jesus noch wesentlich schlimmer als für andere Menschen, die gekreuzigt wurden. Denn zu dem physischen Leid, was er als Mensch gewordener erlitten hat, hat er den geistlichen Tod für uns am Kreuz erlitten. Deswegen war das Kreuz für Jesus wesentlich schlimmer als für andere Menschen, die diese wahnsinnsschlimme Hinrichtungsart erlitten haben. Und das hat Jesus gesehen und wusste, was da kommt. Aber er hat gesagt, Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Und da hat er nochmal dieses dienende Herz gezeigt. Ich sage jetzt mal eines Menschen, weil er eben Mensch geworden ist und er ist uns ja Vorbild geworden, uns zu zeigen, wie sollen wir es handhaben. Dein Wille, Vater, geschehe. Und das bedeutete für ihn großes Leid, Schwierigkeiten, aber auch an anderen Stellen. Jeder von uns freut sich, wenn er aufsteigen kann, wenn er irgendwie groß werden kann. Jedenfalls 99,9%. Jesus hat sich gefreut, um der Freude, die vor ihm lag, abzusteigen, Mensch zu werden. Um des Willen des Vaters willen. Okay, Vater, dein Wille geschehe. Ich gebe mich deinem Willen und ich vertraue mich deinem Willen an. In den Sieg Jesu hineinkommen, habe ich gesagt, heißt diese Predigt. Muss ich natürlich auch verstehen, was hat Jesus denn gewollt? Ja, von Nöten zu befreien, von Sorgen, von gewissen Dingen, die uns das Leben schwer machen, zu befreien, aber auch dazu zu befreien, in die eigentliche Vision Gottes, in den Willen Gottes einzusteigen. Ja, ich möchte dein Mensch sein. Und dafür hat Gott gewaltig gehandelt. Er hat dieses Kreuz gegeben, ganzes Bezahlen, ganze Freisetzung, Auferstehung, wir dürfen in die Auferstehung reinkommen, ne, durch die Taufe, in den Tod Jesu rein, mit ihm auferstehen in der Taufe und dann ein Mensch sein, der Gott anders empfangen kann, Empfänger des Heiligen Geistes, Behausung des Heiligen Geistes zu sein, Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wirklich geistliche Geistesgemeinschaft mit Gott zu haben. Und dann dieser Mensch zu sein, der Gott verherrlicht, dass etwas von Gott ausstrahlt in uns. Dafür sind wir alle als Boten gesandt. Es ist wichtig, was wir sagen als Christen, unsere Botschaft. Und es ist wichtig, was und wie wir sind als Christen. Strömt etwas von einer Freiheit, einer Vergebung, einer Begeisterung an Gott, strömt das von uns aus, weil es in uns geworden ist. Strömt etwas von Gerechtigkeit, von Weisheit Gottes von uns aus, weil wir mit Gott gelaufen sind, dass das nach draußen gehen kann. Ich glaube, dass gerade in dieser Zeit diese Größe enorm wichtig ist, weil das, was gesagt wird, so viel an Bedeutung verloren hat. Warum? Weil so viel gesagt wird. Ja? Als ich jung war, ich erinnere mich, was ich 10 oder so, da hat man sich über das Thema Wahrheit viel mehr unterhalten. Die Wissenschaft sagt das, in der Bibel steht das. Das ist heute nicht egal geworden. Aber wenn du heute im Internet mal unterwegs bist, du findest ja alles. Du findest ja, jede Position ist normal. Ach, du denkst so. Man ist auch sehr, sehr tolerant. Und Wahrheit ist ja sowieso relativ für die allermeisten. Naja, dann ist es eben so. Aber zu spüren, das ist echt, ist ein Wert, der in der gleichen Zeit total gestiegen ist. Was ist denn echt? Was ist denn substanziell? Was ist denn wirklich Liebe? Was ist denn wirklich etwas, wo ich wirklich ankommen kann, gehalten werde? Der Sieg Jesu, in das hineinkommen, was Gott sich gedacht hat, in die Vision Gottes hineinkommen. Und das Zweite mit dem Sieg Jesu ist natürlich, diesen großen Berg von Schuld verlieren zu dürfen. Diesen großen Berg, und je mehr du Christ wirst, sollte es so sein, dass du eigentlich immer mehr lernst, wie viel eigentlich schiefgelaufen ist. Nicht um dich zu verurteilen, sondern dich in den Freispruch Gottes tiefer und weiter hineinzuholen. Das ist der Sinn, mehr zu sehen, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat. Und wir merken, ich habe das ja viel weniger erfüllt, als ich dachte, immer mehr. Aber dafür brauche ich auch immer mehr Vergebung. Und Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das heißt, auch wenn dir als Christ immer mehr deutlich wird, Mensch, eigentlich läuft das nicht, jetzt habe ich das noch dazu gelernt, das ist auch nicht so gut und jetzt gucke ich zurück, ich hätte damals ja mal, aber Gott vergibt, seine Güte ist jeden Morgen neu. Dass wir uns an der Vergebung freuen, ihn erheben und dass seine Vergebung uns verändert. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das Verrückte ist, Genialität Gottes, dann kann ich über Versagen und Fehler, die mir passiert sind, die ich sehe, kann ich weiter wachsen und mehr in das verwandelt werden, erfüllt werden, was Gott sich eigentlich gedacht hat. Als Drittes innerhalb dieses Sieges ist der Sieg über den Feind. Am letzten Sonntag ging es eine ganze Menge über den Feind, der Teufel, Satan, wie er genannt wird. Ein Thema, wo auch ich immer wieder froh bin, wenn es nicht das Thema ist, aber es gehört nun mal dazu. Und wenn es in der Bibel genannt ist und auch an einer ganzen Reihe von Stellen genannt ist, ist es auch immer wieder wichtig, da auch mal drauf zu gucken. Aber die größere und wichtigere Botschaft ist, dass der Feind geschlagen worden ist. Der Feind ist von Jesus besiegt worden. Wie ist das in der Schrift beschrieben? Ich liebe diese Stelle aus Kolosser 2. Ich lese mal die Verse 13 bis 15. Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, dass ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, damit sind der Teufel und die Dämonen gemeint. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Er hat sie ihrer Macht entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt. Was für eine Beschreibung von Sieg ist das? Was für eine Beschreibung von Machtverhältnis ist das? Macht entkleidet heißt praktisch Ohnmacht. Öffentlich zur Schau gestellt heißt, können wir sagen, dem Spottpreis gegeben. Ne, manchmal kann man heute denken, auch das fällt manchmal so das Wort, der Teufel ist der Gegenspieler Gottes und so. Und so hoch würde ich ihn nicht ansetzen. So hoch würde ich ihn nicht ansetzen. Störenfried, das kann man bestimmt sagen. Aber Gott hat überragend in Christus gesiegt. Und das Thema für den Menschen ist, wie nah ist der Mensch mit Christus zusammen? Ist der Mensch mit Christus zusammen? Dann ist man in diesem Sieg dann eben drin, dann ist der Teufel wirklich kein Thema. Er ist wirklich kein Thema. Und auch darüber hinaus kann der Feind nicht machen, was er will, sondern Gott ist Gott. Ich persönlich hätte gesagt, lieber Vater im Himmel, hättest du den nicht schon mal einbuchten können? Liest man später in Offenbarung, da wird der Teufel zu einer Zeit ins Gefängnis gepackt. Und später in Offenbarung 20,10 lesen wir, und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren, und sie werden gequält werden, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das wird das Ende, das endgültige Ende des Teufels sein. Aber der Sieg über den Teufel ist schon auf Golgatha errungen worden. Kannst du diesen Sieg in Anspruch nehmen für dich? Kannst du das? Oder erlebst du das immer wieder, dass der Teufel dich auch peinigt? Und zum Schluss meiner Predigt möchte ich darauf nochmal eingehen, wie nehme ich ganz praktisch den Sieg in Anspruch? Wie kann ich das wirklich tun? Mein erster Punkt ist, feiere bewusst immer wieder das Abendmahl. Warum ist das so wichtig? Weil Jesus das gesagt hat. Er hat gesagt, tut das, das ist ein Gedächtnismahl. Ich feiere mit Begeisterung Weihnachten und Ostern und Pfingsten. Ja? Und das ist auch alles richtig. Und es ist gut, diese Dinge und diese Eckpfeiler des Christentums wirklich zu feiern, sich dessen zu erinnern und das zu begehen. Hat Jesus aber nicht so direkt aufgetragen, wie er aufgetragen hat, das Abendmahl zu feiern. Deswegen sage ich, nicht falsch verstehen, Ostern, Pfingsten, Weihnachten ist super und lass uns das tun in Freude. Aber wenn Jesus extra gesagt hat, das Abendmahl zu feiern, lass uns das mit besonderer Überzeugung tun. Weil Jesu Worte sind einfach entscheidend. Und wohin führt uns das Abendmahl? Zum Kreuz. Es sagt, was Jesus getan hat. Wir verkünden seinen Tod, damit seinen Sieg über den Feind. Und der Jesus kennt uns ja, weil er hat uns ja alle, er hat uns ja konstruiert durch das Wort, welches er ist, ist alles geworden. Er weiß, wie wir ticken, dass wir das Abendmahl nötig haben. Feiere das Abendmahl ganz bewusst. Kann man auch gerne im Hauskreis tun, kann man auch bei einem Gebetstreffen tun. Dafür muss kein Pastor oder Ältester dabei sein, sondern Christen, die ein ernsthaftes Herz haben, das sich vor Jesus beugt, die ernsthaft seine Gnade in Anspruch nehmen, das ist die Basis, das Abendmahl zu feiern. Proklamiere geistliche Wahrheiten. Proklamiere geistliche Wahrheiten. In den Sprüchen heißt es, in Sprüche 18, in der Macht der Zunge steht die Macht, steht Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Was sprichst du aus? Sprichst du Wahrheiten aus? Wer kennt das aus seinem Gebet, Proklamationen zu beten? Wer kennt das aus seinem Gebet? Wer von euch kennt es, dass ihr dadurch das Empfinden habt, geistliche Hoheit, Atmosphäre verändert sich? Habt ihr das erlebt? Ja? Das ist einfach das, was wahr ist, zu sprechen. Zum Beispiel, du hast das Gefühl, Gott ist in der Ferne und Schuld drückt auf dich oder du bist alleine. Und es einfach so auszusprechen, gern laut und gern im Stehen. Aber Gott, du bist da. Warum? Weil er in der Bibel verheißen hat, dass er immer bei seinen Kindern ist, dass er treu ist. Oder du hast das Gefühl, der Feind peinigt. Vielleicht liest du direkt dieses aus Kolosser 2. Aber er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, einen Triumphzug in Christus geführt. Das wirklich auszusprechen. Und darauf reagieren unsichtbare Größen. Darauf reagieren unsichtbare Größen. Sprich solche Sachen aus. Sprich Dank aus, sprich lautes. Proklamiere die Güte Gottes, proklamiere Wahrheiten. Richtig stark ist es auch, wenn es dir möglich ist, alleine Lobpreis zu machen, alleine zu singen. Singe über Jesus als den Sieger. Singe über diese Gnade, die er am Kreuz getan hat, die Rettung, die er getan hat. Singe darüber und du kannst merken, wie es etwas verändert, weil es gibt eigentlich nichts, was der Feind mehr hasst als Lobpreis und Verehrung Jesu Christi. Und es kann sehr einfach sein. Es kann einfach ein Lied sein, was du aus dem Liederbuch liest und schau, und das kann Dinge verändern. Gebrauche den Namen Jesu im Gebet. Gebrauche den Namen Jesu im Gebet. Ich kenne einzelne Situationen, wo mich auch der Feind manchmal sehr bedrängt hat, ja, und wo ich wirklich sehr bedrängt war, aber ich konnte den Namen Jesus aussprechen und der Name Jesu allein ausgesprochen verändert was. Bete im Namen Jesu die Dinge. Bitte die Dinge im Namen Jesu. Erhebe den Namen Jesu Christi. In Sprüche 18, Vers 10 gibt es ein herrliches Wort, da heißt es, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Und das, der Vers steht in den Sprüchen, das ist Altes Testament. Der Name Jesus Christus ist ein höherer Name. Es ist der höchste Name, der über allen Namen ist. Diese Verheißung hier gerade aus Sprüche 18, das gilt auch für diese Worte Adonai, Elohim, Herr Zebaoth und so, diese Namen aus dem Alten Testament, die auch schon herrlich sind und die Namen Gottes ja sind. Aber nochmal, der Name Jesu Christi ist nochmal eine ganze Runde höher. Ist der höchste Name, sagt die Bibel, der höchste Name, vor dem sich alle beugen müssen. Dazu auch, das steht in Philipper 2, Vers 8 bis 11. Er, Jesus Christus, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen bekennen sollen, dass Christus Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Kann einfach so, ich erhebe deinen Namen, Jesus Christus. Ich lobe deinen Namen, Jesus Christus. Das sind alles Dinge, die sind auch gar nicht so kompliziert. Da musst du kein Seminar gemacht haben, geschweige denn studiert, sondern Jesus sagt, werdet wie die Kinder, einfach wie ein Kind, Wahrheiten bekennt und so etwas hochhebt. Nächster Punkt, ehre das Blut Jesu Christi. Das Blut Jesu Christi ist eine besondere Größe. Jesus hat sein Blut für uns gegeben. Das ist gleichbedeutend, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Und das Blut Jesu ist wie dieses besondere Opfer, was dort steht. Und es ist eben mehr als ein menschliches Blut. Es ist das Blut des Gottessohnes. Und du kannst darüber singen, du kannst es einfach mit Sprache ehren, ausdrücken. Ich lobe das Blut Jesu, ich erhebe das Blut Jesu. Du kannst auch sagen, ich lege das Blut Jesu zum Beispiel auf meine Familie. Mach es zu einer Größe in deinem Gebet, das Blut Jesu. Und es ist das, was dich gereinigt hat von den Sünden, was dich freigekauft hat, was das Lösegeld ist. Das Blut Jesu ist eine ganz besondere Größe. Das sind Beispiele, ich wiederhole es nochmal kurz. Das Abendmahl, feiere das Abendmahl. Nutze oder wende bewusst Proklamation an in deinem Gebet. Schau, ob du in deinem Gebet oder auch wenn du in geistlicher Auseinandersetzung bist, ob du Lobpreis machen kannst. Gebrauche den Namen Jesu Christi, erhebe den Namen Jesu Christi und schließlich erhebe das Blut Jesu. Nimm es für dich in Anspruch, lobe den Herrn über seinem Blut. Das sind Größen von geistlichem Kampf, mit denen du in den Sieg weiter hineinkommst, dass du als Christ den Weg gehen sollst, den du gehen kannst, und der Teufel muss fliehen. Warum sage ich das so einfach? Ist das vielleicht ein bisschen vollmundig? In Jakobus 4, Vers 7 steht es geschrieben: Widersteht dem Teufel, dann flieht er vor euch. Widersteht dem Teufel. Dort steht aber nicht, ihr seid Kinder Gottes, also flieht er automatisch vor euch, sondern steht, widersteht. Und wie dieses Widerstehen aussieht, das habe ich eben gerade ein Stück versucht zu beschreiben. Ja? In dem Proklamieren, Namen Jesu und so weiter. Genau, widersteht. Von daher sei mutig und entschlossen, dem Feind zu widerstehen und in diesen Sieg Jesu für dich da hineinzutreten und anzuwenden. Ja, seid gesegnet an dieser Stelle. Und wenn heute Wahl ist, lass dich vielleicht auch heute, wenn du noch letzte Prognosen, erste Ergebnisse oder was auch immer, das ist alles ganz anders, jetzt habe ich zu weit geblättert. Wenn du sowas siehst, denke, es geht um den eigentlichen Sieg. Ne? Welche Partei heute gewinnt oder wie die sie dann koalieren, das ist nicht ganz unwichtig, aber dieser Sieg ist entscheidend. Dieser Sieg, der errungen wurde und der in deinem Leben immer weiter Substanz gewinnen soll. Dieser Sieg, in den du immer weiter hineinkommen sollst, das ist der eigentliche Sieg, der heute wichtig ist an diesem Wahlsonntag, und dieser Sieg, der immer wichtig ist. Wandle in diesem Sieg, lass dich in den Sieg Jesu hineinnehmen, damit Gottes Wille, der Wille des Vaters in deinem Leben geschieht, du mit ihm verbunden, er sich durch zeigen kann, dass du spürst, er ist da, dass du dieser Mensch bist, den er sich gewünscht hat. Ein Mensch, der ihn will, der ihn liebt, der sein Mensch ist, wie er sich ihn gewünscht hat. Ja, sei herzlich willkommen und lasst uns zusammen weiter in den Sieg Jesu reintreten. Amen. Lasst uns eine Zeit haben, einen Moment der Stille zu haben, vielleicht noch mal ein bisschen wirken zu lassen. Vielleicht machst du auch für dich im Gebet etwas jetzt fest. Schau, was dir diese Predigt gesagt hat. Es gab eine ganze Reihe von Bibelstellen, vielleicht auch eine Bibelstelle, wo du sagst, ach, da will ich noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Schau, was du jetzt damit machst.